Lese Markus 1 ab Vers 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitet sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Das ist der Abschnitt für heute. Markus 1, die Verse 21 bis 28. In diesen Versen sehen wir jetzt das erste Mal, oder sehen wir das erste Mal von Markus beschrieben, wie Jesus vor Menschen tritt und predigt. Er hatte schon uns vorher gesagt, dass er predigt, aber hier beschreibt er es nun das erste Mal. Und wir sehen auch, wie der Herr Jesus sein erstes Wunder tut. Nämlich eine Dämonenaustreibung. Was aber in diesem Text ganz besonders von eben dem Autor Markus in den Vordergrund gerückt wird, ist die Reaktion der Zuhörer. Ja? Weiß nicht, wem das aufgefallen ist, neben dieser sehr diesem großen Wunder dieser Dämonenaustreibung schildert uns Markus an zwei Stellen, wie die Menge auf Jesus reagiert. Zuerst auf seine Predigt. In Vers 22 sagt er uns: Sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und dann tut er das Wunder und dann schildert er die Reaktion der Menge auf dieses Wunder. Und das heißt dann in Vers 27: Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und dann lesen wir davon, wie eben dieses Geschehen zum Tagesgespräch in ganz Galiläa wird. Zweimal die Reaktion auf die Predigt des Herrn Jesus und zweimal wird speziell ein Begriff erwähnt und der gibt damit auch das Thema für diesen Abschnitt vor. Nämlich zuerst in Vers 22 urteilt die Menge: Der lehrt ja wie einer, der Vollmacht hat. Und genauso dann in Vers 27, dort heißt es wieder: Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern. Vollmacht. Das ist das Thema, das hier im Mittelpunkt steht. Jesus kommt und predigt und handelt mit Vollmacht. Und deshalb habe ich diese Predigt auch überschrieben mit dem Titel, und damit auch schon etwas beschrieben, was Vollmacht bedeutet. Ich gehe nachher nochmal drauf ein. Jesus erwartet, dass man ihm glaubt und gehorcht, auch von dir. Ganz einfach, Jesus erwartet, dass man ihm glaubt und gehorcht, auch von dir. Damit ist das Thema natürlich ein sehr, ja, man könnte fast sagen banales, etwas sehr Einfaches, etwas, was für niemanden etwas Neues sein wird. Aber dennoch, Gottes Wort legt hier nochmal den Finger auf diesen Punkt. Und wenn wir ein wenig nachdenken, dann erkennen wir auch, dass so offensichtlich dieses Thema ist, so umstritten war es doch immer wieder. Immer wieder schlich sich in der Kirchengeschichte etwas ein, was unter anderem zum Beispiel als billige Gnade bezeichnet wurde. Unter anderem, ja, oder dieser Begriff wurde geprägt von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer, der vor und während des Zweiten Weltkrieges lebte. ein Mann, der, mit dem wir bestimmt nicht in allem immer mit einer Meinung gewesen wären, allein schon, weil er in ganz anderen Kreisen unterwegs war, aber dort, wo er war, war er ein helles Licht. Und unter anderem sprach er eben zu diesem Thema und prägte den Begriff billige Gnade. Ich möchte ein Zitat von ihm vorlesen. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis und ohne Kosten. Zitat Ende. Schon in diesem Zitat wird man merken, okay, dieser Mann kommt aus anderem Hintergrund als wir, aber was er sagt, trifft. Aber die Kritik, die er anbringt, ist treffend. Er sagt, die Kirche zu seiner Zeit bietet den Menschen eben Gnade an, Trost, aber sie bietet es nicht zu den Kosten an, die Gottes Wort eben stellt. Sie sagt nicht, dass eben der Herr Jesus erwartet, dass man ihm nachfolgt, dass man ihm gehorcht und dass man ihm glaubt. Und somit ist dieses Thema doch gar nicht so banal, wie es auf den ersten Blick scheint. Wir tun gut dran, heute nochmal unser Augenmerk darauf zu richten. Aber genug der Einführung, ich möchte nun beginnen, den Text einmal durchzugehen und möchte zuerst die ersten zwei Verse betrachten, wo eben die Lehre des Herrn im Vordergrund steht. Überschrieben habe ich es mit, der Herr Jesus lehrt mit Vollmacht. Wir sehen, also es geht weiter in Vers 21 hier, und sie begaben sich nach Kapernaum, das heißt Jesus und mindestens die vier Jünger, die er gerade in den Versen zuvor berufen hat. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Die Synagoge, was ist das? Nun, man könnte sagen, es ist eine Art jüdische Gemeinde oder ja, eine jüdische Gemeinde oder Kirche, eben ein Ort, an dem man sich zum Gottesdienst damals traf. Dieser Ort war nicht vorgeschrieben im mosaischen Gesetz. Und doch war er zumindest zur Zeit des Herrn Jesus gängig unter den Juden, da ja nicht jeder zum Tempel konnte, jeden Sabbat. Und auch später nahm sie natürlich immer mehr an Wichtigkeit zu, als es dann noch keinen Tempel mehr gab. Die Versammlung dort war auch sehr ähnlich unserem Gottesdienst. Es wurde das Gesetz vorgelesen, das Alte Testament, und dann wurde es erklärt. Teilweise wurden dann noch Psalmen gesungen, also wirklich sehr ähnlich, oder wahrscheinlich immer, wurden Psalmen gesungen, also sehr ähnlich unserem Gottesdienst, auch das, was wir heute Morgen erleben. Nur, dass es damals wahrscheinlich nur vor Ort und nicht online war. An dieser Stelle noch eine Randnotiz. Jesus ging am Sabbat in die Synagoge. Und in Lukas 4, Vers 16 lesen wir sogar, er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Jesus hatte die Gewohnheit, jeden Sabbat in die Synagoge zu gehen. Und damit gibt er uns natürlich auch schon ein Vorbild. Auch wenn wir nicht am Sabbat in die Synagoge gehen, so zeigt er uns doch, dass es, auch wenn es nicht so vorgeschrieben ist in der Bibel, geh einmal in der Woche in die Kirche oder in die Gemeinde, besser gesagt, gibt er uns doch das Vorbild, dass eben das zu einem gottesfürchtigen Leben dazugehört. Der regelmäßige Besuch der Versammlung vor Gott und unter seinem Wort. Und ist damit auch nichts, was zur Debatte steht. Es gehört dazu, auch zu einem Gott wohlgefälligen Leben, auch wenn es nicht alles ist. Aber genug von dieser Randnotiz. Er geht in die Synagoge und er lehrte. Und das ist nicht so sonderbar, wie wir es uns vielleicht denken. Klar, bei uns, wenn jemand neu reinkommt, dann darf der nicht gleich auf die Kanzel. Aber damals war das eben üblich. Wenn ein Rabbi auf der Durchreise war und kam in eine Synagoge, dann war es üblich, dass der Rabbi, der zu Gast ist, auch lehrt und das Wort übergeben bekommt. Dasselbe sehen wir dann auch wieder in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 14 und 15. Dort kommt Paulus in eine Synagoge, geht einfach hinein, setzt sich und dann wird ihm auch ganz selbstverständlich das Wort übergeben. Und so geschah das eben auch mit Jesus. Jesus ging zur Synagoge und lehrte. Markus erzählt uns nichts darüber, was er lehrte. Das ist ja typisch für Markus. Er erzählt sehr wenig oder er zitiert sehr wenig, wie Jesus gepredigt hat. Aber wie schon gesagt, er sagt uns, wie die Menschen darauf reagierten. In meiner Schlachtübersetzung heißt es, sie erstaunten. In anderen Übersetzungen habe ich etwas nachgeschaut. Die Luther-Übersetzung gibt wieder, sie entsetzten sich. Die NGÜ-Übertragung schreibt, sie waren tief beeindruckt. Und die NEÜ-Übertragung schreibt, sie waren überrascht. Die Luther, ja, dieses Entsetzen, das gibt sehr stark wieder einfach, wie stark dieses Gefühl war. Das war nicht nur ein Oh, sondern ein Wow. Also wirklich ein Entsetzen eben. Die NEÜ, wenn sie schreibt, dass sie überrascht waren, gibt aber auch gut wieder, was denn der Grund war. Sie hörten einfach etwas, womit sie absolut nicht gerechnet hatten an diesem Sabbatmorgen. Es war völlig ungewöhnlich, was sie da gerade hörten. Und dann hängt Markus auch die Begründung an. Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus trat, wie ich schon gesagt hatte, mit einem Vollmachtsanspruch auf. Und das überraschte die Menschen. Nur natürlich zuerst die Frage, was bedeutet Vollmacht? Dieses Wort. Dieses Wort ist glücklicherweise eins, was auch im deutschen Sprachgebrauch gar nicht so fremd ist. Es ist sogar ein Rechtsbegriff. Ein Beispiel, man kann in Deutschland einem anderen Menschen eine Vorsorgevollmacht ausstellen. Das bedeutet, wenn du krank wirst oder einen Unfall hast und nicht mehr fähig bist, selbst zu entscheiden, was mit dir geschehen soll, dann kannst du in einem Schriftstück festhalten, dass du einer bestimmten anderen Person, der du sehr vertraust, die Vollmacht übergibst, in dieser Situation zu entscheiden. Und damit, wenn es dann zu diesem Fall kommt und du im Krankenhaus liegst, ist diese Person eben bevollmächtigt. Das heißt, sie entscheidet. Was sie sagt, wird getan. Und damit ist der Inhalt des Begriffs Vollmacht recht gut wiedergegeben. Ein Mensch, der Vollmacht hat, ist autorisiert, in der Regel von einer höheren Instanz, zu handeln, zu entscheiden und auch zu befehlen in diesem Fall. Wenn Sie also sagen, dass Jesus lehrt wie einer, der Vollmacht hat, dann sagen Sie, Jesus vermittelt in seinem Auftreten, dass er den Anspruch erhebt, direkt von Gott bevollmächtigt zu sein. Darum müssen, oder er beansprucht, dass seine Lehren geglaubt und seine Gebote befolgt werden müssen. Er beansprucht eben Vollmacht. Er spricht, als müssen seine Worte gelten, ohne hinterfragt zu werden, und er tritt auf wie jemand, dem man gehorchen muss. Und dem wird noch speziell gegenübergestellt, dass er damit eben nicht predigte, wie die Schriftgelehrten in der Regel predigten, die ja normalerweise am Sabbat auf der Kanzel standen. Wie predigten die Schriftgelehrten? Nun, was ihre Lehre auf jeden Fall kennzeichnete, war zum einen, dass sie in der Linie der Tradition blieben. Also sie beriefen sich nicht nur auf das Gesetz, sondern eben auch auf die Tradition und zitierten deshalb auch immer zahlreiche Rabbis. Ich habe da mal etwas nachgeschaut und ein paar Stellen rausgesucht aus jüdischen Schriften. Und dort liest man immer wieder Dinge wie, zum Beispiel hier geht es zu einer, ich habe jetzt eine einfach einen Kommentar rausgesucht, der diese Abschnitte an neutestamentliche Stellen anheftet. Und hier geht es eben um Geschlechterabfolge und wie wichtig das ist mit der Reinheit der Abstammung für die Juden. Und dort liest man immer wieder Dinge wie Rabbi Eleazar hat gesagt und so weiter. Ich werde das die Lehre nicht ausführen. Und dann der nächste Abschnitt, da heißt es dann Rabbi Yehuda hat gesagt, Shemuel habe gesagt. Und dann wird wieder ein Argument angeführt, Und dann weiter unten hieß es: So habe ich es von Jishmael ben Jose empfangen, der im Namen seines Vaters ben Chalapta gesagt hat, und so weiter. Also immer so sich auf Rabbis bezogen und in der Regel oft dann auch noch, die sich dann auch noch auf andere beziehen. Und bleibt in der Reihe der Tradition und baut seine Autorität darauf auf, was andere Menschen eben gesagt haben. Und dann eben natürlich darauf, dass besonders viele gesagt haben. Und dann muss man die anderen auch, gibt es eine Gegenposition, die muss man überzeugen und möglichst viel, ja, eben Autorität daraus beziehen, aus der Tradition und vielleicht noch aus guter Argumentation. Aber so trat Jesus eben nicht auf. Denn die Rabbis stellten sich hin und sagten: Rabbi Eleazar hat gesagt, und so weiter. Jesus hingegen stellte sich hin und sagte: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Ja, das genaue Gegenteil. Jesus sagt, beruft sich nicht nur nicht auf die Tradition, er sagt, ich widerspreche hiermit eurer Tradition und euren Lehren. Und ihr werdet es wahrscheinlich gemerkt haben, was ich gerade zitiert habe, kommt aus der Bergpredigt und die möchte ich jetzt auch ein bisschen mit euch anschauen, denn wie gesagt, Markus gibt uns gar nicht wieder, was Jesus lehrte, aber ich möchte doch ein bisschen zeigen, warum eben dieser Schluss bei den Menschen entstand. Dieser Mensch lehrt wie einer, der Vollmacht hat. Und die Bergpredigt ist eben die längste Predigt des Herrn Jesus, die uns überliefert ist. Und interessanterweise folgt auf die Bergpredigt der gleiche Schluss, die gleiche Schlussfolgerung bei den Menschen wie hier im Markus. Die Bergpredigt steht im Matthäusevangelium von den Kapiteln 5 bis 7. Und am Ende von all dem, was Jesus sagte, heißt es in Matthäus 7, Verse 28 und 29. Matthäus 7, 28 und 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, wie schon in Markus. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Genau die gleiche Schlussfolgerung. Wir können davon ausgehen, dass Jesu Predigt ähnlich war, vom Inhalt, auch vom Aufbau und der Herangehensweise. Sie wird sich wahrscheinlich darin unterschieden haben, dass in der Synagoge eben ein Bibeltext erklärt wurde. Und das ist in der Bergpredigt offensichtlich nicht der Fall. Aber das zeigt, dass Themenpredigten eben auch in Ordnung sind. Aber wenn wir nun eben die Bergpredigt anschauen, so haben wir gerade dort viele, viele Abschnitte, in denen Jesus eben auch einfach Vollmacht beansprucht. Das eine hatte ich schon gesagt, er stellt sich hin und tut in mehreren Abschnitten die Tradition korrigieren. In Matthäus 5, ab Vers 21, kommen eben diese Abschnitte. Zuerst in Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Das gleiche dann wieder in Vers 27 und 28, in Vers 33 und 34, in Vers 38 und 39, in Vers 43 und 44. Ich lese das nicht alles vor, ich will nur zeigen, es sind mehrere Abschnitte, wo der Herr Jesus ganz bewusst der Tradition widerspricht. Aber das ist nicht alles, was er tut. Er lehrt auch Dinge, die ihr gesamtes Weltbild auf den Kopf stellen. Er sagt nicht nur ganz klar, ich widerspreche diesem. Wenn wir allein bedenken oder an die Seligpreisungen denken, dort stellt er eben Grundsätze auf wie: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das war nicht, wie das Volk damals dachte. Und das ist auch nicht, wie heute viele Menschen denken. Ja, es gibt da auch solche Sprüche, die heute noch publiziert werden. Willst du leben wie ein Adler oder wie eine Taube? Also wie ein Raubvogel oder wie einer, der eben gefressen wird. Ja? Sei ein Adler, lass dich nicht fressen, sondern friss lieber andere. Jesus sagt hingegen, glückselig die Sanftmütigen. Das ist dann eher wieder die Taube. Er stellt ihre Vorstellungen auf den Kopf, er widerspricht ihrer Tradition. Er gibt viele direkte Befehle, die werde ich nicht extra vorlesen. Und dann eben am Ende, dort schlägt er diesen Nagel eben nochmal richtig ein, Nämlich mit diesem Gleichnis von den zwei Männern, die ein Haus bauen, der eine auf Sand, der andere auf Stein. Und er sagt, ich lese nicht den ganzen Abschnitt, nur Vers 26, wo es heißt, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein. Also jeder, der mir nicht gehorcht, ist ein Tor. Das ist doch mal ein Anspruch. Aber genau diesen Anspruch stellte der Herr Jesus auf. Die Menschen haben ihm zu gehorchen und zu glauben. Das war natürlich nicht alles, was Faszination an der Lehre Jesu ausgelöst hat. Ja, wir lesen auch in vielen Stellen, dass die Menschen positiv fasziniert waren. Ja, nicht umsonst lesen wir immer wieder davon, wie die Scharen zu ihm strömten. Und in Markus 12, 37 heißt es zum Beispiel, die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. Also da war Begeisterndes an der Lehre Jesu. Und ich hoffe, dass auch jeder von uns wirklich Begeisterndes und Gutes und Schönes an der Lehre Jesu erkennt. Gerade in der Bergpredigt, sie spricht eben ins echte Leben. Jesus lehrt wie einer oder zeigt durch seine Lehre, dass er weiß, wovon er redet. Dass er Ahnung hat, er lehrt ins echte Leben hinein. Nur ein paar Beispiele allein nur aus der Bergpredigt. Ich denke, dass der Abschnitt in Kapitel 7 von 1 bis 5, wo eben gerade diese Stelle ist mit dem Balken und dem Splitter, also zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Wenn nur dieser Abschnitt befolgt würde, dann würden wahrscheinlich auf der ganzen Welt 90% aller Konflikte schon bereinigt sein. Und das mit einem einzigen Gleichnis in 5 Versen. Und ja, ich predige hier eine Dreiviertelstunde und hoffe damit etwas Gewinnbringendes rüberzubringen. Jesus braucht dafür ein paar Sätze. Und dann auch noch so anschaulich, dass es jeder versteht und auch jedem im Gedächtnis bleibt. Denken wir auch an die Ermahnung eben, sich keine Sorgen zu machen. Ja, wahrscheinlich wird niemand dieses Gleichnis von der Lilie jemals wieder vergessen, wenn er sagt, schaut die Lilien auf dem Feld, wenn euer Vater im Himmel sie so schön kleidet, wird er nicht auch euch kleiden, wenn ihr auf ihn vertraut. Und jeder, der das hört und sich damit mal beschäftigt und eine Blume am Wegesrand sieht, wird daran erinnert. Es ist anschaulich, es ist verständlich und es spricht eben ins echte Leben hinein. Und so waren eben durch die Zeit viele Gläubige und Ungläubige begeistert von der Lehre Jesu. Ich habe ein kurzes Zitat oder ein Zitat gefunden, eine kurze Geschichte, die ich kurz vorlesen möchte, von einem gewissen Rabbi Jakob Neusner. Der war ja der weltweit als bedeutsamer Kenner des Judentums der frühchristlichen Zeit gilt, behandelt in einem seiner 500 Bücher mit dem Titel Ein Rabbi spricht mit Jesus die Frage, wie er auf Jesus reagiert hätte, also als ein jüdischer Rabbi. Neusner achtet Jesus und das Christentum sehr und er gibt zu, dass ihn die Bergpredigt beeindruckt und bewegt. Sie hätte sein Interesse so gefesselt, dass er sich vermutlich der Menge angeschlossen hätte, die Jesus begleitete und seine Weisheit in sich aufsog. Letzten Endes kommt er zu dem Schluss, dass er sich von dem Rabbi aus Nazareth, also von Jesus, getrennt hätte. Es gehe dabei gar nicht um die Lehre, sondern um die Person Jesu. Zuletzt habe Jesus verlangt, was nur Gott verlangen könnte. Und damit sind wir wieder bei unserem Thema. Jesus hat gute Lehre, die hoffentlich jeden von uns begeistert. Und darüber hinaus bietet er uns wunderbare Dinge an, das ewige Leben, Sündenvergebung. Aber dieser Rabbi bekennt dann, dass er schlussendlich mit seinem Anspruch ihm doch zu weit geht. Er beansprucht Dinge, die nur Gott beanspruchen kann. Und natürlich meint er als Jude damit vor allem seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, ewig zu sein, allmächtig zu sein, aber damit eben auch Befehlsgewalt zu haben, dass sein Wort wirklich wie Gottes Wort aufgenommen werden muss. Und so treffen eben die meisten oder wahrscheinlich jeder, wenn er die Lehre Jesu hört und sie auch dann Gutes daran findet, auch irgendwann auf etwas, was ihn abstößt. Irgendwann werden wir damit konfrontiert, welche Erwartungshaltung er an uns setzt. Wir werden vor Entscheidungen gestellt und dann wird die Sache eben unangenehm. Unter all den begeisternden Dingen, die Jesus in der Bergpredigt sagt, lehrt er unter anderem, es gibt eine Hölle. Und er erwartet, dass das genauso geglaubt wird, wie dass der Gläubige von Gott versorgt wird. Er lehrt, dass die Ehe reingehalten werden soll, sogar schon in Gedanken. Und damit werden auch schon außereheliche Beziehungen eben verboten. Und das wird auch vielen nicht gefallen. Dann, du sollst bereit sein, deinem Nächsten zu vergeben, und zwar immer. Oder du sollst dir keine Schätze auf Erden sammeln. Und auf einmal finden wir dann doch langsam mehr und mehr Befehle, die uns nicht so gefallen, wo wir vielleicht auf einmal in Konflikt stehen mit dem Vollmachtsanspruch Jesu. Und das geschieht nun auf verschiedenen Ebenen. Zum einen gibt es da Menschen, wie eben dieser Rabbi, die ungläubig sind, die ein paar Dinge an der Lehre Jesu gut finden, sich das am liebsten rausschnappen wollen, aber nicht bereit sind, alles anzuerkennen, was er lehrte. Da habe ich vor kurzem mit einem Mann am Büchertisch geredet, der auch davon redete, wie toll er doch die Bergpredigt findet, aber die Hölle, das ist eine schlimme mittelalterliche Lehre. Aber Jesus lehrt in der Bergpredigt, dass es die Hölle gibt. Ja, solche Menschen wollen sich rauspicken von der Lehre Jesu, was ihnen gefällt, aber dazu hat Jesus nie die Freiheit gelassen. Dazu hat Jesus nie die Freiheit gelassen, das war nie sein Ansinnen mit seiner Lehre. Er will, dass man ihm ganz oder gar nicht glaubt und gehorcht. Dann gibt es andere, die bekennen, dass sie an Jesus glauben, sehen ihn aber mehr als Problemlöser und eben nicht als Gebieter, als Herr. So eine Person könnte eben dazu tendieren, erstens überhaupt nicht mit der Ausrichtung zu leben. Gott will, dass ich ihm gehorche und folge. Somit auch gar nicht danach forschen, was der Herr wirklich für sein Leben will und von ihm fordert. Oder er könnte auch denken, ja, der Herr wird das schon verstehen, das ist eben zu schwer für mich hier, weil er eben Jesus nur als Freund kennt, als Kumpel. Aber nein, Jesus ist der Herr und tritt mit diesem Anspruch auf. Oder eben, du bist gläubig, bekennst dich auch dazu, an alles zu glauben, was die Bibel sagt, und spottest vielleicht sogar über die, hoffentlich nicht, über die eben so Jesus nur als ihren Kumpel sehen. Aber wenn es dann eben an bestimmte Themen in deinem Leben geht, dann kommen insgeheim, vielleicht nicht öffentlich, aber im Privaten dann doch auch mal Sätze raus wie, ach, das muss man doch anders verstehen, das geht doch gar nicht. Ja? Wenn ihr wüsstet, wie meine Situation ist, das funktioniert bei mir einfach nicht. Oder die ausweichende Aussage, wenn man darauf angesprochen wird, als ob du perfekt wärst. Ja? Jeder von uns sündigt doch, also ist auch diese Sünde von mir okay. Nein, an dieser Stelle die Ermahnung, der Herr tritt wirklich auf mit dem Anspruch, dass ihm gehorcht wird und dass wir sein Wort nicht gering achten. Und das ist das Fazit, das eben die Menge zieht. Allerdings sagt sie noch nicht, oh ja, diesem Mann müssen wir gehorchen, sondern sie sagen, der redet wie einer, dem man gehorchen soll. Also er beansprucht das, aber es ist noch die Frage im Raum, ja, tun wir das? Glauben wir diesem Mann? Gehorchen wir dem? Und um eben sein Wort Nachdruck zu verleihen, kommt jetzt dieses Wunder. Ja, wie ihr wisst, die Wunder haben allgemein das vorrangige Ziel, die Lehre des Herrn und ihn als Person zu bestätigen. Natürlich ist es wunderbar für die Menschen, die geheilt wurden, aber das war das vorrangige Ziel. Und so ist es eben auch mit diesem Wunder, das jetzt kommt, diese Dämonenaustreibung. Ich lese nochmal vor, was jetzt passiert, ab Vers 23. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Er schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr aus von ihm. Und sie erstaunten alle, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Also, ein Dämon, beziehungsweise ein von einem Dämon besessener Mensch steht auf einmal mitten in diesem Raum und schreit. Die Menge wundert sich noch, was dieser Mensch für eine Vollmacht beansprucht. Der Dämon weiß, dass er sie hat. Und darum gerät er eben nicht in Verwunderung, sondern in Panik, wie wir hier sehen. Und er schreit. Und das führt eben dazu, dass Jesus diesen Dämon austreibt. Und dieses Wunder, wie schon gesagt, gibt Nachdruck auf eben den Anspruch des Herrn Jesus. Das erkennen dann auch die Menschen. Denn in Vers 27 lesen wir dann, wie die Menschen schlussfolgert und wieder sich eben noch mehr Fragen stellt. Was ist das? Was bedeutet das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern. Sie erkennen die Verbindung von der Lehre dieses Mannes und seinen Taten. Sie erkennen, dass die Tat untrennbar mit der Lehre verbunden ist und dass dieses Wunder die Lehre sehr bekräftigt und dass sie sich jetzt durchaus diese Frage eben stellen müssen. Was ist das? Was bedeutet das? Ich möchte jetzt die übrige Zeit ein paar, nämlich letztlich fünf Dinge zeigen, die wir von diesem Wunder ableiten können, die eben den Vollmachtsanspruch des Herrn bekräftigen, die eben uns Grund sind, ihm zu gehorchen. Aber vorher noch ein paar Fragen, auf die ich eingehen möchte, die sich einfach aus diesem Wunder heraus ergeben. Je nachdem, mit was für Vorkenntnis oder Glauben man an das herantritt. Die erste Frage wird für einen heutigen Menschen oft sein, gibt es Dämonen wirklich? Und die Antwort der Bibel ist ganz klar, ja. Ja, sie setzt das voraus, die Bibel lehrt, es gibt nicht nur Dämonen, es gibt allgemein eine geistliche Welt. Eine Welt, auf die wir keinen Zugriff haben, aber die sehr wohl scheinbar auf uns Zugriff haben kann. Und wer das leugnet, der tut es nur, weil er mit einem atheistischen oder deistischen Weltbild an die Realität und an die Bibel herangeht. In vielen anderen Ländern würde das niemand bestreiten, dass es Dämonen gibt, denn dort, wo man an sie glaubt, da zeigen sie sich auch mehr. Bei uns, wäre es ja töricht, den Menschen zu zeigen, es gibt eine geistliche Welt, denn sie wollen ja letztlich, dass die Menschen nicht an Gott glauben und nicht gerettet werden. Gibt es Dämonen? Ja. Dann, was sind Dämonen? Was schon an dieser Stelle klar wird, es sind Wesen mit Verstand und Persönlichkeit. Sie können sprechen, denken und handeln. Es sind Geister. Wie schon gesagt, es gibt eine geistliche Welt, eben immaterielle Wesen, die scheinbar auch von Menschen Besitz ergreifen können oder auch ihre Gedanken beeinflussen können. Das können wir an anderen Stellen der Bibel lernen. Wie gesagt, es gibt eine geistliche Welt, zu der Engel, Teufel und Dämonen gehören. Dämonen sind Engel, die mit dem Teufel gesündigt haben, seit er von Gott verstoßen sind und deshalb eben Feinde Gottes sind und von daher auch voll von Bosheit. Ja, sie wissen, dass sie verdammt sind und haben als einziges Ziel in ihrer Existenz noch Böses zu tun, speziell den Menschen. Engel sind mit Sicherheit verdammt, Menschen noch nicht mit Sicherheit. Darum ist es ihr Ziel, so viele wie möglich mit in die Verdammnis zu reißen. Zumindest ein Ziel. Darum verführen sie, versuchen sie, aber wenn es ihnen möglich ist, wie in diesem Fall, dann quälen sie auch gar Menschen. Gott lehrt in der Bibel relativ wenig über diese geistliche Welt, und zwar auch deshalb, weil er uns auch verbietet, zu ihr Kontakt aufzunehmen. Das hat uns alles gar nicht so viel zu interessieren. Das Hauptsächliche, was uns in Bezug auf Dämonen zu interessieren hat, ist, erstens, sie gehen uns nichts an. Zweitens, der Herr Jesus hat sie besiegt, wir haben sie nicht zu fürchten. Und drittens, dass dennoch auch von ihrer Seite her Versuchung geschehen kann und dass wir uns vor dieser Versuchung hüten sollen und der beste Weg, ihnen zu begegnen, ist eben dem Herrn gehorsam zu bleiben. Dann ein paar Stellen, die sich direkt aus den Evangelien eben ergeben. Warum bekennen die Dämonen, wer Jesus ist? Was wir auf jeden Fall sehen, sie erkennen ihn, sie wissen, wer er ist. Jesus stammt ja auch aus dieser geistlichen Welt, lebte dort in ewiger Vergangenheit als Sohn Gottes. Sie kennen ihn und erkennen ihn, aber warum sagen sie es? Interessanterweise tun sie das nicht nur bei Jesus, sondern auch bei Paulus. In Apostelgeschichte 16 gibt es eine Begebenheit, wo auch eine besessene Frau hinter Paulus herläuft und sagt, ich schlage es auf. Apostelgeschichte 16, dort ruft diese Frau aus: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Also nur Wahres. Genauso wie es wahr ist, dass der Dämon über Jesus sagt: Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Es ist eigentlich genau die Wahrheit, die er den Menschen vermitteln will. Warum sagen sie es also? Nun, aus dem einen Grund vielleicht. Könnte es sein, dass sie damit wirklich einen bösen Plan verfolgen, dass sie eben dadurch Jesus mit Dämonen in Verbindung bringen wollen. Vielleicht schürten sie dadurch auch die Annahme, die ja später die Pharisäer trafen, dass eben Jesus durch den Teufel die Dämonen austreibt. Ja, dass sie damit quasi suggerieren, dass er auf der Seite der Dämonen eigentlich sei. Es könnte aber auch sein, dass der Dämon einfach in Panik gerät, weil er weiß, dass jetzt sein böses Treiben hier beendet ist, einfach vor Furcht einfach aufschreit. Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls ergibt sich die Frage, warum lässt der Herr Jesus sie nicht reden, wenn sie Gutes sagen oder Wahres sagen? Nun, wenn sie einen bösen Plan damit haben, dann auf jeden Fall, um diesen zu durchkreuzen. Sonst ist davon auszugehen, dass Jesus einfach kein Zeugnis von Dämonen haben will. Denn wie wir hier lesen, er gebietet ihm: Verstumme und fahre aus. Er lässt ihn nicht weiter reden. Soviel zu den Fragen, die sich aus dem Text ergeben. Nun zu den Dingen, die sowohl die Menschen damals als auch uns dieses Wunder lehrt. Das erste war für die Menschen damals einfach am wichtigsten: Er ist von Gott gesandt. Er hat die Macht von Gott, dann hat er auch die Lehre von Gott. Ein Menschen, der Dinge lehrt, die nicht von Gott sind, würde Gott nicht beglaubigen durch so ein Wunder. Und darum müssten sie eigentlich anerkennen, dass dieser Mensch der Messias ist und müssten ihn eigentlich schon deshalb glauben. Und auch für uns müsste das schon Grund genug sein. Er ist von Gott gesandt, er redet mit Gottes Autorität, also haben wir ihm zu gehorchen. Interessant ist, dass die Wunder des Herrn, ja, die waren wirklich unbestreitbar. Nicht mal der Koran oder der Talmud, also die Talmud eine jüdische Schrift und der Koran eine islamische, leugnen, dass Jesus große Wunder tat. Das war einfach nicht zu leugnen, das war zu offensichtlich, zu bekannt. Und somit haben wir auch wir keinen Grund, das anzuzweifeln, dass Jesus diese Wunder tat. Aber wir müssen eben auch konsequent sein und dann auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Wenn er diese Wunder tat, dann ist auch wahr, was er sagte. Das war das Erste, er ist von Gott gesandt. Aber dann trägt dieses Wunder auch noch eine tiefere Bedeutung. Zweitens, es zeigt, er kam, um uns frei zu machen. Glücklicherweise ist Besessenheit kein Problem, mit dem wir uns alltäglich herumschlagen müssen. Und doch zeigt die Bibel, es gibt so etwas und wir müssen auch anerkennen, dass das auch, es ist möglich. Ja, es geschieht selten. Wir wollen nicht in eine Theologie abdriften, wo wir jede Sünde als Besessenheit deklarieren, das halten wir für falsch. Wir treiben keinen Dämon der Faulheit oder der Trunksucht aus. Das ist nicht so. Dämonen bestimmen nicht alles, was wir tun. Wir glauben, dass es sie gibt und dass sie Böses tun können, aber wir glauben auch, dass Jesus die Macht der Finsternis gebrochen hat. Wer also zu Jesus kommt und auf ihn vertraut, der wird auch befreit von der Macht der Finsternis. Einzige Möglichkeit, also damit glauben wir auch ganz klar, dass ein Gläubiger nicht besessen sein kann. Aber Doch, dass eben der Teufel insofern Einfluss haben kann, wie wir ihm uns eben zuwenden. Wir haben die Aufgabe, einfach uns zum Herrn zu fliehen, wann immer irgendwie das Böse, wir mit dem Bösen konfrontiert sind, sei es in Form von Versuchung oder in direkterer Form. Und beim Herrn ist Rettung vor dem Bösen. Das sei nur in Kürze dazu gesagt. Wie gesagt, wir sind nicht sehr oft damit konfrontiert, mit dieser direkten Konfrontation mit dem Bösen. Und doch steht dieser Mann als Besessener doch auch symbolisch für uns alle. Wir können dankbar sein, dass wir nicht in dieser Situation sind, aber dem Prinzip nach ist jeder Mensch von Natur aus in der Gewalt der Finsternis. Dazu möchte ich zwei Stellen aufschlagen. Einmal Epheser 2 und vorlesen. Epheser 2 ab Vers 1. Epheser 2 ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also, der Fürst, der in der Luft herrscht, wissen wir, ist der Teufel. Und der natürliche Mensch lebt eben gemäß diesem Fürsten, entsprechend dem, was er will und wie er ist. Und wir lesen hier auch, dass eben sein Geist in den Menschen, die Gott nicht gehorchen, wirkt. Er verführt sie zum Bösen und leitet sie zum Bösen an. Der natürliche Mensch ist in der Gewalt des Teufels. Und in 2. Korinther lesen wir noch etwas deutlicher. 2. Korinther 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium, also 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 und 4, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also hier lesen wir spezieller, wie der Teufel eben über die Menschen herrscht. Er verblendet ihnen die Augen. Wir wissen nicht genau, wie das geschieht, aber es ist doch sein Werk, dass Menschen möglichst nicht den Herrn Jesus erkennen, denn er will, dass sie mit ihm ins Verderben fahren. Durch den Sündenfall sind die Menschen in der Gewalt der Finsternis, und zwar alle. Aber der Herr Jesus kam, um uns frei zu machen von der Gewalt des Teufels. Der besessene Mann steht mit seinem Leben, mit seinem Elend stellvertretend für das Elend der ganzen Welt, aber nur ein Befehl des Herrn Jesus genügt und er ist frei. Wir müssen allerdings an dieser Stelle auch sagen, dass unser größtes Problem gar nicht der Teufel ist, sondern wir selbst. Unser größtes Problem ist nicht der Teufel, sondern dass wir selbst Widersacher Gottes würden. Ein Name für den Teufel ist der Satan. Und Satan bedeutet Widersacher. Aber jeder von uns wurde selbst ein Widersacher, ein Satan Gottes. Jeder von uns selbst hat es auch ohne den Teufel verdient, in die Hölle zu kommen. Daran müssen wir auch gedenken. Das ist unser größtes Problem. Genau wie der Teufel sind wir von Natur aus einfach nicht bereit, uns dem Gesetz Gottes unterzuordnen und wollen selbst geehrt werden, als Gott zu ehren. Das war die Sünde des Teufels und das ist unsere Sünde, die uns auch in lauter andere Sünde leitet. Wir selbst wurden eben zu Widersachern Gottes und diese Sache konnte der Herr nicht einfach wegbefehlen. Dafür, wissen wir, musste er ans Kreuz gehen. Er musste sterben für diese Schuld. Er musste ertragen, was wir verdient haben, dafür, dass wir geworden sind wie der Teufel. Aber dadurch eben auch befreit er uns. Ja, einerseits kam er, um dem Teufel die Macht zu nehmen und andererseits, um unsere Sünde zu vergeben. Der Teufel und die Dämonen haben keine Chance auf Vergebung der Sünden. Jeder Mensch schon. Den Menschen bietet der Herr Jesus sie an. Aber wie gesagt, es brauchte mehr, um dich und mich vor dem Verderben zu erretten, als die Macht über den Teufel. Es brauchte mehr als diese Macht, aber diese Macht brauchte es eben auch. Und die beweist der Herr Jesus in dieser Stelle. Hier demonstriert der Herr mächtig, dass er diese Macht hat, uns vor dem Bösen zu erretten. Jesus kam, um dich vom Teufel freizumachen. Der Teufel musste gehorchen und dich freigeben. Und du solltest ihm nun nicht gehorchen? Wo doch die ganze Macht der Finsternis dem Herrn Jesus zu Füßen liegen muss, willst du dich wirklich ihm widersetzen? Ja, das ist damit der zweite Grund, ja, den ich jetzt lang hergeleitet habe. Und zwar ist dieser zweite Grund Dankbarkeit, weil er kam, um uns freizumachen. Aber aus diesem Punkt leitet sich auch der dritte ab, den ich nur kurz erwähnen möchte. Daran, dass er kam, um uns freizumachen, erkennen wir auch, dass er es gut mit uns meint. Der Herr Jesus kam extra in diese Welt, um uns zu befreien von dem Bösen und zu sterben für unsere Schuld. Damit hat er doch wirklich mehr als genug bewiesen, dass er es gut meint, auch mit seinen Befehlen, die wir vielleicht nicht verstehen, die wir vielleicht nicht gut finden. Aber wir dürfen wissen, er meint es letztlich auch damit gut mit uns. Damit ist es nur zu unserem Besten, dem Herrn auch zu gehorchen. Und noch ein vierter Punkt, der auch an dieser Stelle wirklich sehr deutlich wird. Der Herr Jesus ist allmächtig. Und diese Allmacht wird wunderbar sichtbar hierin. Eben, dass er muss keinen Exorzismus betreiben, kein komisches Ritual. Und wir glauben auch nicht, dass so etwas funktioniert. Aber er hat eben die Allmacht Gottes und spricht mit dieser Allmacht einfach, verstumme und fahre aus und es geschieht. Und das ist die Macht Gottes, dass alles geschieht, was er sagt. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen und siehe, überall ist Gras. Und das ist meiner Meinung nach auch der höchste Ausdruck der Macht des Herrn Jesus. Dass einfach, er muss nur sprechen und es passiert einfach. Er spricht zu diesem Dämon in seiner Macht und er kann gar nicht anders als zu gehorchen. Er muss keine Hand an ihn legen. Er muss nur sprechen und das ganze Universum muss gehorchen. So sprach er auch zu Lazarus, komm heraus. Und es musste geschehen. Es musste geschehen, weil er es in seiner Macht befohlen hat. Aber genauso wird er einmal wiederkommen, das lesen wir in der Offenbarung. Wenn der Herr einmal wiederkommt, dann heißt es, er wird die Völker richten durch ein Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht. Und das ist eben sinnbildlich für sein Wort. Er wird reden und die Menschen, die dann noch übrig sind, sie werden sterben. Sie werden sterben. Sein Wort macht lebendig und sein Wort tötet, wenn er will. Er ist allmächtig. Und was er spricht, geschieht. Und diese Allmacht kann und sollte uns wirklich begeistern, aber auch in eine gewisse Gottesfurcht eben auch führen. Einfach, dass wir anerkennen, einem, der so mächtig ist, sollte ich nicht trotzen. Einem, der so mächtig ist, sollte ich gehorchen. In seiner Macht kann er jede Situation, also aus zwei Gründen, in seiner Macht kann er jede Situation zum Guten wenden, aber auch zum Schlechten. Darum, auch wenn die Umstände dagegen sind, sollte seine Allmacht uns auch bewegen, ihm zu gehorchen. Ich lese gerade in meiner Andacht im ersten Buch Mose und darf gerade in der Geschichte über Jakob sein. Und es ist wirklich schön, einfach zu sehen, wie Gott ihm Stück für Stück beibrachte, zu glauben und zu gehorchen. Am Anfang, also Gott hat Jakob schon am Anfang auserwählt und hatte von vornherein nur das Ziel, ihm Gutes zu tun. Aber Jakob wollte ihm nicht vertrauen, sondern wollte immer selbst durch Betrügereien zu seinem Recht oder seinem Vorteil kommen. Er betrug Esau, er betrug seinen Vater und er versuchte auch später Laban zu betrügen, indem er eben dafür sorgen wollte, dass die guten Tiere seine werden, ganz kurz ausgedrückt. Aber er machte eben die Rechnung nicht mit Gott, der die Macht über all das hat, in dem das nicht gefällt. Und deshalb führte es Gott so, dass auch Jakob viel Betrug erfahren musste, speziell von Laban. Jakob erntete eben, was er säte, denn Gott hatte die Macht, ihm diese Ernte aufgehen zu lassen. Auf der anderen Seite, sobald Jakob sich einfach in die Hände Gottes befahl und gehorchte, da lenkte Gott es zum Guten. Und ein Beispiel dafür ist, als er zurück ins Land kam, und sich auf das Wiedersehen mit Esau gefasst machte, sein Bruder, der ihm ja einmal nach dem Leben getrachtet hat, da kommt Jakob in eine Situation, wo er merkt, jetzt kann er sich einfach nicht mehr aus dieser Lage rausbetrügen. Er kann durch seine eigene Macht nichts mehr tun. Und dann kommt eben diese Situation, wo er eben mit dem Engel Gottes ringt, weil er eben weiß, er braucht jetzt nur noch den Segen Gottes. Alles andere hilft ihm nicht mehr. Daraufhin segnet ihn der Herr und er lenkt es einfach, dass Esau ihm völlig freundlich entgegenkommt. Gott hat auch die Macht, das Herz der Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, uns eben doch wohlgesonnen zu machen. Nur als Beispiel. Jesus ist allmächtig und schon deshalb sollte ich ihm gehorchen. Ich hatte 5 angekündigt, es waren nur 4, tut mir leid. Ja, aber das waren die 4 Dinge, die wir aus diesem Wunder ableiten können und auch sollen, die uns bestärken sollten, ihm, dem Herrn Jesus, zu gehorchen. Wie gesagt, die Menge, ja, wusste, sie muss ein Fazit ziehen aus diesem Wunder. Sie fragte sich, was ist das? Was bedeutet das? Und erkannten damit eben doch schon ein wenig, wenn dieser Mann diese Vollmacht hat, so zu handeln, dann muss ich ihm vielleicht auch gehorchen. Ja, wenn dieser Dämon ihm gehorchen muss, dann ich vielleicht auch. Und so ist es eben auch bei uns. Auch wir müssen ein Fazit ziehen. Und das Fazit sollte sein, dass wir ihm eben gehorchen. Und das macht Markus extra schon am Anfang seines Evangeliums hier klar. Jesus tritt auf, nicht nur als ein Retter, sondern auch als ein Herr, der erwartet, dass wir seiner Stimme gehorchen. Zu sagen, ich glaube an Jesus, dass er meine Sünden vergibt, aber dann ein Leben zu leben, das nicht darauf ausgerichtet ist, ihm zu folgen, ist entweder eine gefährliche Täuschung, weil es heißen kann, dass man den Herrn Jesus gar nicht richtig erkannt hat, oder es ist eine freche Anmaßung. Wenn man wirklich sich vom Herrn die Errettung schenken lässt, aber dann ihm nicht nachfolgen will, dann ist das eine freche Anmaßung. Nun wird manch einer sagen, aber ich kann eben nicht. Ich versuche es ja, aber es funktioniert nicht. Das sind nicht die Personen, an die diese Botschaft geht. Wer wirklich den aufrichtigen Wunsch hat, von seiner Sünde loszukommen, aber immer wieder von der Sünde gepackt und runtergezogen wird, der erfüllt eigentlich diese Forderung. Der kann sprechen, wie Paulus sprach in Römer 7. Römer 7, die Verse 15 und 16, dort heißt es, dort spricht Paulus über sich, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Das heißt, ich heiße es nicht gut. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Also er sagt, wenn ich in meinem Herzen wirklich das Böse hasse und das Gute liebe, aber eben immer wieder von der Sünde doch hineingezogen werde, dann stimme ich damit ja doch den Gesetzen eigentlich zu und stimme Jesus zu, dass er es eben, ja, dass er die Vollmacht hat und ich ihm eigentlich gehorchen sollte. Diese Aufforderung, die ich hier ausgesprochen habe, richtet sich an die, die sich zu Jesus bekennen, aber eben nicht diesen Entschluss im Herzen haben. Ich möchte ihm gehorchen. Und dann runtergezogen werden. Also die nicht so sind, sondern die gar nicht dieses Ziel haben, dem Herrn zu gehorchen. Diesen sei gesagt, der Herr Jesus beansprucht Vollmacht. Die Option, Jesus nur eben sich die Sünden vergeben zu lassen, aber dann das Leben weiterzuleben, als gäbe es den Herrn nicht, diese Option hat der Herr Jesus uns nie gelassen. Es ist entweder eine gefährliche Täuschung oder eine freche Anmaßung. Die Tatsache, dass es uns aber schwerfällt, auch das ist etwas, es sollte uns stören, aber es sollte uns nicht denken, ja, wir sind keine echten Christen. Es ist normal, denn der Herr Jesus will eben, dass wir ihm freiwillig gehorchen. Er will nicht, dass wir dieser Dämon eben nicht anders können. Vielleicht wäre uns das manchmal am liebsten, wenn er einfach mit seiner Allmacht nach uns greifen würde und uns dazu zwingen würde, das Richtige zu tun. Nein, er will, dass wir ihm aus Vertrauen gehorchen, freiwillig. Und deshalb greift er eben, befiehlt er uns nicht mit dieser allmächtigen Vollmacht, dass wir nicht anders können, sondern er befiehlt uns mit seiner Liebe und wirkt durch seinen Geist an uns und bewirkt so den Gehorsam in uns. Das will er tun, aber das braucht eben mehr Zeit. Aber das lehrt uns auch, wenn es uns ein Anliegen ist, dem Herrn zu folgen, dann muss es uns auch ein Anliegen sein, ihn mehr kennenzulernen, zu lernen, ihm zu vertrauen, sowohl ihm durch sein Wort kennenzulernen, als auch in der Praxis. Und dann wird er auch nach und nach in uns das bewirken, dass wir ihm auch in Gehorsam folgen. Und damit komme ich zum Ende. Nochmal kurz zusammengefasst. Jesus fordert, dass wir ihm glauben und gehorchen, und Gründe, ihm zu gehorchen, die ich aufgezählt habe, waren, weil er von Gott gesandt ist, weil wir allen Grund haben, dankbar zu sein, weil er uns frei gemacht hat, weil wir allen Grund haben, ihm zu vertrauen, weil er bewiesen hat, dass er es gut mit uns meint, und weil er allmächtig ist. Und damit komme ich zum Ende und wünsche Gottes Segen durch diese Worte. Amen.